Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist die Auswertung der Wahlprogramme der verschiedenen Parteien durch eine künstliche Intelligenz. Und ich kann Ihnen schon mal versprechen, das wird spannend. Ja, wird deshalb spannend, weil wir auf einmal von diesen ganzen vielen Worthülsen und allen möglichen Dingen plötzlich absehen können. Ja, so ist das eben mit künstlichen Intelligenzen. Denen kann man sagen, konzentriert euch mal auf das Wesentliche. Und das ist etwas, ein Verfahren, was ich schon vor der letzten Wahl hier einmal gezeigt habe. Und das sind sehr interessante Ergebnisse auch damals rausgekommen. Ich werde diese Ergebnisse jetzt auch nochmal aufgreifen und werde die teilweise auch mit dem vergleichen, was diesmal an Ergebnissen da ist. Also, wie gesagt, ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist eine spannende Geschichte. Das ist in den letzten Jahren vom Verfahren her eigentlich noch besser geworden, als es früher war. Also letztes Mal, als das gemacht worden ist, da war das ja noch vor ChatGPT. Inzwischen ist einfach die Technik auch so viel weitergegangen, dass man sagen muss, man kann jetzt auch noch wesentlich feinere Auswertungen machen, schneller machen, kann man die auch billiger machen als damals. Also daher ist das ein Verfahren, was sich wahrscheinlich relativ stark durchsetzen wird in verschiedenen Richtungen hinweg. Ja? Übrigens, ich muss Ihnen da eine Sache aus Transparenzgründen sagen. Das Ganze ist ein Forschungspapier, was ich Ihnen hier vorstelle, von einer spieltheoretischen Unternehmensberatung. Man höre und staune, sowas gibt es, Competitio heißt die. Und ich bin an der finanziell beteiligt. Ich arbeite da nicht inhaltlich mit oder so etwas, aber ich bin finanziell daran beteiligt, weil es eine sehr interessante Sache ist. Ich bin fast Gründungsmitglied, nicht ganz. Einfach weil das sehr spannende Themen sind, Spieltheorie anzuwenden auf reale Sachverhalte im Unternehmensalltag. Also das würde ich auf jeden Fall, dass Sie das wissen. Denn das ist ja das Papier, auf das ich mich hier beziehe. Übrigens, Sie können sich das auch gratis runterladen. Ja? Ich habe Ihnen in der Videobeschreibung unten den entsprechenden Link reingestellt. Da können Sie all das, was ich Ihnen hier sage, nochmal schriftlich runterladen. Dann können Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen genauer ansehen. Ja? Okay, also soweit dazu. Steigen wir einfach jetzt mal direkt ein in die Analyse, die wir hier haben. Das ganze Modell, was ich Ihnen hier zeige und worauf dieses Papier basiert, das ist eins, was ursprünglich mal zur Analyse von Management-Themen entwickelt worden ist. Und Sie müssen sich vorstellen, bei Management-Themen ist es ja oft so, dass auch ganz viele verschiedene Bereiche angesprochen werden. Und es ist schwer zu verstehen, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, also weiß ich zum Beispiel, in der Marktforschung ist das ein Thema oder auch in der strategischen Positionierung, lauter solche Dinge. Und dafür ist also dieses Verfahren ursprünglich mal entwickelt worden. Es ist aber eines, was sich dann gezeigt hat, was man auch in anderen Bereichen, eben hier beispielsweise zur Auswertung von Wahlprogrammen, extrem gut auch anwenden kann. Ja, das ist der Grund, weshalb das hier auch so gemacht wird. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Hintergrund. Was passiert dort eigentlich? Es wird Text genommen. Und dieser Text wird erstmal in ein mathematisches Modell überführt. Das ist heutzutage ja nicht mehr so irrsinnig schwierig, weil, wie gesagt, wir haben zum Beispiel solche Modelle wie GPT, mit denen geht das. Und auf die Art und Weise kann man überhaupt erstmal sprachliche Aussagen durch Zahlen so darstellen, dass man auf einer ganz anderen Ebene was damit anfangen kann. Und das, was dort genommen worden ist, also dieser Text, der genommen wird, der dann also als Zahlen dargestellt worden ist, der wird anschließend mit Hilfe einer Analyse, nennt sich PCA, ja, Principal Component Analysis ist das, wird die zerlegt in verschiedene Dimensionen. Das heißt, was dieses Verfahren hier macht, ist, das sagt, es nimmt die inhaltlichen Aussagen und versucht, die in Dimensionen zu zerlegen und diese Dimensionen der Reihenfolge der Wichtigkeit nach anzuordnen. Und normalerweise ist es so, dass wenn man sich jetzt die ersten beiden Dimensionen davon ansieht, die auf die Art und Weise entstehen, dass die einen wahnsinnig hohen Aussagegehalt haben und wir von den ganzen vielen Details auf die Art und Weise ziemlich gut abstrahieren können. Ich zeige Ihnen das hier mal an ein paar vereinfachten Beispielen. Wir haben hier beispielsweise solche Sätze wie, das Kaninchen ruht sich im Schatten aus. Okay, Beispielsätze, ja, sind vielleicht nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber daran kann man es besser verstehen. Und wir haben einen anderen Satz, der sagt, ein Hund rennt über die Wiese. Und jetzt merken Sie schon, gibt es eine Dimension, das sind offenbar beides Tiere. Und es gibt was, was die Bewegung andeutet, also das eine sitzt und der andere rennt. Ja, jetzt nehmen Sie mal eine weitere Aussage mit dazu, der Fahrer eines blauen Vans hält an der Ampel. Jetzt merken Sie, hier haben Sie auch wieder, dass er sich nicht bewegt, also dieser Van steht an der Ampel, es ist aber kein Tier. Und diese Beispiele sind jetzt so konstruiert, dass man diese Dimensionen, die hier entstehen, auch noch inhaltlich interpretieren kann. Aber es entsteht jetzt ein zweidimensionaler Raum und man kann in diesem Raum diese verschiedenen Aussagen jetzt anordnen. Ja, also die Dinge, die ich Ihnen jetzt bisher gesagt habe, die kann man hier als Punkte in diesem Raum anordnen und kann auf die Art und Weise relativ gut verstehen, was eigentlich das Signal ist hinter der ganzen Sache und was auf der anderen Seite das Rauschen ist, was jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig interessant ist. Und jetzt ein weiterer Satz mit dazu kommt, ja, also ein Labrador läuft auf dem Rasen, dann merken Sie schon, das ist in diesem Fall sogar auch ein Hund, also nicht nur ein Tier, sondern ist eben auch ein Hund. Ja, das heißt also, diese Dimension Tier oder Nicht-Tier, ist das also relativ nah in der Ecke dran. Und auf der anderen Ebene rennt er eben auch. Ja, und damit merken Sie, sind diese beiden Punkte einfach sehr nah zusammen. Ja, also der Hund, der über die Wiese läuft, und der Labrador, der auf dem Rasen da lang rennt. Ja, also dann sind die beiden Punkte praktisch deckungsgleich. Und das Kaninchen und so und den Van, den ordnen wir eben an einer anderen Stelle an. Und das sind hier sehr einfache Sätze. Also hier können wir, wie gesagt, diese beiden Dimensionen noch inhaltlich einigermaßen interpretieren. Das wird aber immer dann, wenn Sie kompliziertere Sachverhalte haben, nicht mehr so sein. Ja, also bei komplizierteren Sachverhalten entstehen auch solche Dimensionen. Die sind dann gewissermaßen das Signal, was für uns wichtig ist. Die trennen das von dem Rauschen, was für uns unwichtig ist. Aber wir können diese Dimensionen nicht mehr ohne weiteres inhaltlich interpretieren. Ja, darauf kommt es aber auch nicht an, sondern es kommt hier bei der Analyse, die ich Ihnen zeigen möchte, darauf an, wie stehen die Parteien denn relativ zueinander. Ich abstrahiere mal davon, was die jetzt genau inhaltlich sagen, so wie das eben ein Zahlenmodell, ein mathematisches Modell macht. Ja, und gucken uns einfach nur an, wo stehen die relativ zueinander. Und auf genau der gleichen Basis wurde das ja schon mal gemacht im Jahr 2021, und zwar vor der letzten Bundestagswahl. Und da sind am Ende bestimmte Dinge rausgekommen, die ich Ihnen jetzt einfach auch nochmal zeigen möchte. Es sind ähnliche Dinge wie das, was wir uns später ansehen, ja, für die jetzige Parteilandschaft. Aber wir gucken uns damals an, was damals rausgekommen ist. So ist es. Und das sind zwei Themen, auf die wir hier besonders achten. Nämlich einmal ist es die Schwierigkeit der Koalitionsbildung. Das ist das, was Sie in dem Diagramm auf der rechten Seite sehen. Und wir haben die Mehrheiten nach den aktuellen Umfragen. Das ist das, was Sie in der linken Richtung sehen. Ja, wenn Sie eine Mehrheit haben, dann können Sie prinzipiell erstmal regieren. Aber es muss natürlich auch einigermaßen zusammenpassen. So, und damals war unter den Konstellationen, die regieren können, war die Ampelkoalition die das meiste Konfliktpotenzial enthält. Sie sehen, das ist hier unten in der Grafik mit drin. Ja, die haben eine solide Mehrheit, das ist das, was Sie auf der linken Seite sehen, kommen deutlich über das hinaus, was Sie brauchen. Aber es ist eine solide Mehrheit im Bundestag. Aber auf der anderen Seite haben die eben die größten Schwierigkeiten der inhaltlichen Koalitionsbildung. Ja, wobei, inhaltlich müsste so ein ganz kleines bisschen in Klammern setzen. Hier sage ich Ihnen aber auch gleich noch was dazu. Aber jedenfalls haben wir damals gesehen, dass also dieses Konfliktpotenzial innerhalb dieser Koalition wahnsinnig groß ist. Und Sie merken, dass so ein Modell offenbar relativ gut die Realität wiedergegeben hat. Die haben sich damals zwar zusammengerauft, also ich habe damals ja ein Video drüber gemacht, da habe ich eigentlich gesagt, das halte ich für unwahrscheinlich, dass die überhaupt jemals eine Koalitionsverhandlung auch nur durchstehen. Aber okay, den Teil haben sie erstmal durchgestanden. Aber wir haben gemerkt, spätestens 2 Jahre später hat das schon nicht mehr funktioniert. Ja, spätestens 2 Jahre. Eigentlich gab es den Knatsch, glaube ich, intern schon deutlich früher. Also diese Spannungen, die dieses Modell hier gezeigt hat, die sind einfach da gewesen und die haben die eine Zeit lang überdeckt. Und ich sage es jetzt mal zynisch, um ihre Dienstwagen zu behalten, ja, vielleicht ein paar Rentenansprüche zu kriegen. Aber inhaltlich waren die nicht mehr zusammenzubringen, inhaltlich und methodisch, themenmäßig, sodass also diese Spannungen in der Koalition exakt so waren, wie das eben dieses Modell vorhergesagt hat. Ja. Und da finde ich schon, dass es eigentlich eine ganz gute, in dem Fall, Aussagekraft hatte. Wir gucken uns jetzt mal was anderes an. Wenn wir uns mal die Parteiprogramme ansehen, von den verschiedenen Zeitpunkten, die Parteiprogramme ansehen von den Wahlprogrammen, so ist es, ja. Dann sehen wir, dass diese Dinge bereits relativ große Unterschiede haben. Ja. Also das heißt, was wir hier haben, ist auf der rechten Seite, sind das die Wahlprogramme noch von der damaligen Zeit, und wir haben auf der linken Seite die Parteiprogramme. Es wurde damals im Wesentlichen die Parteiprogramme ausgewertet. Das ist im Wesentlichen die Frage, welche Themen sind eigentlich denn wirklich wichtig. Bei den Wahlprogrammen geht es schon wesentlich stärker um die inhaltliche Ausgestaltung dieser verschiedenen Themen. Und wenn wir uns das jetzt mal ansehen, dann sehen wir hier, dass diese Wahlprogramme eben auch schon damals deutlich unterschiedlich waren zu dem, wie es jetzt die Parteiprogramme sagen. Nehmen Sie beispielsweise mal meine Lieblingskoalition, ja, nämlich Grüne und AfD. Ja, wenn wir die beiden als Paar mal miteinander vergleichen, dann sehen Sie, dass die von den Parteiprogrammen hier relativ gut zusammengepasst haben. Die kümmern sich sozusagen um die gleichen Themen. Aber wenn wir die inhaltliche Ausgestaltung angucken, sehen wir, dass hier die geringste Deckung ist zwischen allen. Ja, das heißt also, da rutschen die in der Rangfolge ganz weit nach unten, weil die sich inhaltlich praktisch nirgendwo einig sind. Ja, über die Themen als solche sind die sich einig, ja, aber inhaltlich sind sie sich halt überhaupt ganz und gar nicht einig. Ja. Das ist der Unterschied zwischen den Partei- und den Wahlprogrammen, ja, und auch zwischen der Art der Auswertung, die damit gemacht worden ist. Ja. Und so sehen Sie das bei den verschiedenen Konstellationen, die ich hier gar nicht im Detail durchgehen möchte. Ja. Sehen Sie aber, dass Wahlprogramme sich eben doch relativ stark von Parteiprogrammen unterscheiden. Und das ist auch das, was jetzt hier gemacht wurde für die jetzige Analyse. Es wurde also stärker auf die Wahlprogramme eingegangen und nicht so stark auf die Parteiprogramme. Also die Wahlprogramme sind das, was am Ende ausgewertet wurde. Ja. Gucken wir uns jetzt mal an, beim Koalitionsvertrag, wie der eigentlich war bei der Ampelkoalition. Und was diese Grafik hier zeigt, oder diese Tabelle hier zeigt, das ist, dass man sich jetzt anguckt, der Abstand der einzelnen Partei zu dem Einigungspunkt. Ja, also die einigen sich auf irgendetwas, und das kann jetzt also mit dieser PCA-Analyse an irgendeiner Stelle dargestellt werden. Wir gucken uns jetzt an, wie weit sind die Parteien davon eigentlich entfernt. Dann stellen wir fest, dass innerhalb der Ampelkoalition die SPD am weitesten von dem Koalitionsvertrag entfernt war. Und wer ist am nächsten dran? Es sind die Grünen. Und das deckt für meine Begriffe relativ gut auch das subjektive Empfinden, was ja viele hatten, dass sich die Grünen in der Koalition am stärksten durchgesetzt hatten. Ja, also es wurde eigentlich wahrgenommen, die Ampelkoalition, als eine grüne Regierung, bei der die anderen noch so ein bisschen unterstützt haben. Ich überspitze ein bisschen, aber es gibt schon relativ viele, die das Gefühl haben, das trägt schon sehr stark die Handschrift der Grünen. Die haben ja auch die wichtigsten Projekte, die jetzt noch so stark im Kopf sind, ja, wofür mit den Grünen ja auch viele Leute sehr sauer sind, ja, dieses Heizungsgesetz und so etwas. Jedenfalls, das sind die Dinge, die am stärksten wahrgenommen worden sind, und diese Wahrnehmung ist offenbar, wenn wir das nach diesem Modell machen, auch nicht so ganz verfehlt. Ja, also das heißt, der Koalitionsvertrag ist eindeutig am dichtesten an den Grünen dran gewesen, die FDP ist dann weiter davon entfernt, die SPD ist am weitesten von dem Koalitionsvertrag entfernt gewesen. Ja, so, also das ist, glaube ich, schon mal, das zeigt so ein bisschen, wie die Spannungslinien intern dort waren. Ja, wobei man vielleicht auch noch wissen muss, dass der Koalitionsvertrag natürlich dann auch immer noch mal eine Sache ist, die ein politischer Kuhhandel ist. Und da passieren ganz komische Effekte. Ja, das ist nämlich der Koalitionsvertrag sozusagen nicht in der Mitte von diesen Parteien, sondern der ist tatsächlich außerhalb von diesem Gebilde, was man dort hat. Ja, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. Gucken wir uns mal hier an, was die Wahlprogramme, wie die sich eigentlich verändert haben zwischen letzten Mal und diesem Mal. Ja, das heißt, was Sie in diesem Diagramm hier sehen, sind jetzt jedes Mal die Wahlprogramme von den verschiedenen Parteien, außer Bündnis Sarah Wagenknecht, die waren damals natürlich noch nicht da, da sehen Sie nur für dieses Mal. Aber Sie sehen die für die beiden Jahre, also 21 und 25. Und was Sie hier sehen können, ist beispielsweise, dass die AfD relativ stark sich verändert hat. Ja, also sie hat sich relativ stark in dem Diagramm bewegt. Dagegen haben hier die Grünen praktisch keinerlei Veränderung gezeigt. Ja, die haben gegenüber dem, was sie 21 gemacht haben, sind sie jetzt eigentlich ungefähr das Gleiche. Ja, gleiche für die Linken, die haben ungefähr die gleichen Aussagen. Die AfD, wie gesagt, hat sich relativ stark bewegt. Und was Sie hier auch sehen können, ist, dass sie hier interessanterweise die Union und die FDP in eine ähnliche Richtung bewegt haben. Ja, also das sind erstmal ein paar Dinge, die man hier relativ gut wahrnehmen kann. Sie sehen hier drin übrigens auch nochmal eine andere Sache. Sie sehen hier nämlich den Koalitionsvertrag, der getroffen worden ist, ja, zwischen der Ampelkoalition. Und Sie sehen hier, dass der eben tatsächlich sozusagen ein bisschen außerhalb dessen ist, was diese Parteien eigentlich durch ihre Wahlprogramme jeweils ausgedrückt haben. Ja, also es ist nicht einfach das Zentrum davon, sondern liegt ein bisschen außerhalb. Gut, aber das sind vielleicht nochmal ein paar kleine Besonderheiten. Gucken wir uns hier nochmal als Zahlenwerte an, was das eigentlich sagt. Ja? Die AfD hat also eine sehr starke Veränderung des Parteiprogramms, des Wahlprogramms, sorry. Ja? Wogegen also hier unten die Grünen nochmal als Zahlenwert drinstehen, mit denen, die sie am wenigsten verändert haben. Und Sie können das hier sehen bei den Zahlenwerten. Ja, also wenn wir das in Zahlen ausdrücken, ist es bei den Grünen 0,04 und bei der AfD ist es 0,23. Ja, also da liegt eine Zehnerpotenz dazwischen, ja, ungefähr zumindest. Also das ist schon mal eine Sache, dass man sich klar machen muss, dass hier die Änderungen mitunter sehr stark erfolgen. Ja, es ist auch auffällig, dass die AfD sich so stark bewegt hat. Wir kommen darauf nochmal zu sprechen. Gucken wir uns das jetzt nochmal an, wie das aussieht für die Wahlprogramme, die jetzt gerade aktuell sind. Das ist im Grunde genommen inhaltlich was Ähnliches wie das, was wir eben gesehen haben. Wir sehen hier jetzt vielleicht nochmal so ein paar Cluster, die sich bilden. Man sieht nämlich hier einen Cluster, der relativ gut erkennbar ist. Das ist nämlich die AfD, die FDP und die Union. Ja, also Union ist diesmal, also CDU, CSU, ja, ist diesmal zusammengefasst. Beim letzten Mal waren die beiden noch getrennt. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist. Ja. Also jedenfalls, Sie sehen, dass die einen Cluster bilden, der auch relativ dicht beieinander liegt. Wogegen jetzt hier sozusagen die linke Seite einfach wesentlich stärker auseinander ist. Und wo man jetzt so ganz genau das BSW einordnet, das ist nicht so ganz klar. Ja, was auch nochmal eine interessante Sache ist, die man sich angucken kann, ja, was denn da eigentlich los ist. Ja. Okay. Das, was wir eben gesagt haben, also als Grafik ausgedrückt haben, kann man hier einfach nochmal sehen als eine Tabelle. Ja, also die Abstände, die wir eben hatten, sind hier in der Tabelle eingetragen. Und es gibt hier eine Beobachtung, die wir eben im Diagramm eigentlich auch schon gesehen haben. Nämlich, wenn wir uns mal ansehen, wie stark sich das BSW von den anderen unterscheidet, dann merken Sie, dass die im Mittel den geringsten Abstand von allen haben. Nicht sehr weit entfernt also von der Größe her nicht sehr unterschiedlich zu der FDP, die hier zwar nominal auf Platz 2 liegt, aber das sind eigentlich nur Nachkommastellen. Ja, die sind dummerweise in einem Zeile, hier sind die Nachkommastellen nicht mit angegeben, aber die unterscheiden sich also in den Nachkommastellen. Das heißt also, BSW und FDP verfolgen letztlich diese Strategie, dass sie sagen, sie wollen an beide Seiten anflanschbar sein. Ja, also wenn Sie sich das hier angucken, sehen Sie, es gibt sozusagen diese beiden Cluster, rechts und links. Ja, und was hier das BSW relativ stark macht, ist, dass sagt, die wollen sowohl in die Richtung als auch in die Richtung sozusagen funktional anflanschbar sein. Ja, das ist diese alte FDP-Strategie, die jetzt zumindest im Wahlprogramm sich so ein bisschen in die eine Richtung entwickelt hat. Aber das ist ja nochmal eine andere Sache, ja? Dass sie in die Richtung gegangen sind, wahrscheinlich weil sie müssen, ja? Weil diese alte Strategie eben nicht mehr so richtig gut funktioniert. Wir müssen darauf nochmal zu sprechen kommen. Was wir weiterhin sehen ist, dass sozusagen die Außenseiter, die man hier, wenn man so will, ja, dass das durchaus hier Grüne und Linke sind, ja, die relativ weit von den anderen entfernt sind. Also die haben einen relativ großen Abstand zu den anderen und sind daher erstmal nicht auf eine einfache Weise integrierbar, um das mal so zu sagen. Ja, das heißt, die wollen bestimmte Dinge, die offenbar von den anderen nicht so ohne weiteres mitgetragen werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die AfD, die im Grunde genommen in einer ähnlichen Position drin ist. Ja? Letztes Mal war die AfD diejenigen, die am weitesten den Abstand zu den anderen hatten. Die haben sich aber, wie gesagt, stärker angenähert an die anderen. Ja? Das war, also hier sieht man das nochmal, wie das ist für das Jahr 2021. Ja, dort war es eben tatsächlich so, dass die FDP diese typische Rolle hat, von denen sie an beide anflanschen können. Ja, und das, was ich eben gesagt habe, dass also die AfD damals sozusagen der Außenseiter war, der ganz fernab ist von den anderen. Ja. So, das war, wie gesagt, damals. Wenn wir uns nochmal angucken, die Wahlprogramme der beiden Jahre, dann sieht man, also hier sind wieder die einzelnen Paare aufgelistet, ja, und wo die stehen in der Rangfolge sozusagen, wie gut die jeweils zueinander passen. Ja, da sieht man, auf Platz 1 ist damals wie heute Union plus FDP. Ja, die sind sozusagen die natürlichen Bündnispartner. Also daher war das, glaube ich, auch von der FDP damals eine, sagen wir mal, geradezu suizidale Entscheidung, plötzlich mit der Ampel zusammenzugehen. Aber egal. Und also das passte sozusagen immer am besten. Aber wir merken dann, dass die Ampelparteien tatsächlich sich voneinander entfernt haben. Also wenn zum Beispiel SPD und Grüne 21 noch auf Platz 2 relativ gut zusammengepasst haben, sind die jetzt abgesagt hier auf Platz 5. Ja, oder Grüne und Linke beispielsweise haben sich auch stärker voneinander entfernt. Ja. Das sind also lauter solche Dinge, wo man sagen muss, die Ampelparteien haben sozusagen in der Ehe, die sie dort hatten, auch noch eine Zerrüttung durchlebt, ja, wo sie gesagt haben, nee, also mit denen das geht gar nicht, und haben sich sozusagen intern auch noch weiter auseinanderentwickelt. Ja. Also ist jetzt noch schlimmer, als es schon am Anfang war. Wir müssen uns jetzt mal angucken, wer sozusagen die natürlichen Partner der verschiedenen Parteien sind. Ja. Also wer passt eigentlich zueinander, und dann ist wahrscheinlich ja so, dass die Union vermutlich mit den meisten Wählerstimmen rausgehen wird. Ja, ob das am Ende tatsächlich so ist, wird man mal sehen. Ja. Aber man muss hier sehen, oder man muss sich hier fragen, mit wem können die eigentlich am besten koalieren? Ja, das ist das, was hier als Frage gestellt wird. Gucken wir uns da mal an das Jahr 2025, also die zweite Spalte, das ist ja vielleicht die für uns im Augenblick wichtige. Ganz oben steht, wie wir gerade schon gesehen haben, die FDP. Ja, also mit denen geht das am einfachsten. Erstaunlicherweise geht das auch relativ leicht mit dem BSW. Ja, ich habe ja schon gesagt, das BSW, das sind sozusagen Politikprofis, so würde ich das mal einstufen, die wissen schon, wie man sich so positioniert, dass man potenziell eine Bündnisfähigkeit in die verschiedensten Richtungen hat. Ja, so haben die es eben auch geschafft, trotz ihrer insgesamten Wahrnehmung, die ja da ist, ja, werden ja teilweise als Linke, teilweise als rechte Partei wahrgenommen, ja, also trotz dieser Wahrnehmungen, die da sind, sich so anzuordnen, dass sie plötzlich in die verschiedensten Richtungen hin können. Ja. Ob das eine geschickte Strategie ist, einmal dahingestellt, aber es ist zumindest mal eine, die sie hier als ein Bündnispartner interessant werden lässt. Was hier auch auffällig ist, ist, dass die AfD relativ gut zu der Union passt. Ja, die leugnen das zwar immer, aber es zeigt dieses Modell hier relativ stark, dass das inhaltlich einfach relativ gut passt. Ja. Mit den Grünen geht das noch so einigermaßen, ja, und dann SPD, ja, passt schon nicht mehr so gut, und Linke geht gar nicht, wenn sie sozusagen aus Unionssicht heraus betrachten. Ja, das ist das, was diese Tabelle hier sagt. Ja. Jetzt gehen wir mal in bestimmte, also nicht Vorhersagen rein, sondern wir gucken uns Umfragen an und gucken uns an, wie daraus mögliche Parteikonstellationen, also Koalitionen, ja, wie die eigentlich zueinander passen. Und die sind geordnet in diesem Fall nach der Summe der Abstände. Ja, also wir gucken uns an, wie ist groß das Konfliktpotenzial. Das ist das, was Sie hier auf der linken Seite sehen. Ja, diese Balken, die Länge der Balken, sagt, wie groß ist das Konfliktpotenzial innerhalb einer solchen Koalition. Und die rechte Seite sagt, wie stark ist eigentlich die Mehrheit, die die im Parlament haben. Also das ist erstmal die Aussage oder die Darstellungsform, die hier gewählt worden ist. Sie werden ein paar Dinge sehen. Sie werden mich beispielsweise sehen, dass hier die FDP in den ganzen Diagrammen, die ich jetzt zeige, nicht mit drin ist. Und das liegt daran, dass die nach den derzeitigen Meinungsumfragen nicht über die 5% kommen. Ja, die liegen irgendwo bei, keine Ahnung, 4% oder so etwas. Nun muss man wissen, das sind nicht ganz aktuelle Umfragewerte. Ich meine, irgendwann muss ein Papier hier einfach mal abgeschlossen sein. Aber Sie können sich ja dann selber ansehen, inwieweit das sich noch großartig ändert. Ja. Aber wie gesagt, deshalb ist die FDP hier in dieser Analyse nicht mit drin, weil hier einfach immer nur sich angesehen worden ist, welche Konstellationen könnten denn zu einer Mehrheit im Parlament führen. Wenn man nicht drin ist, dann trägt man natürlich auch nicht zu einer solchen Mehrheit bei. Ja. Und das vielleicht noch ein Wort zu der FDP. Die hat sich ja geradezu selber rausgeschossen. Ja. Also indem die sozusagen als Leistungsträgerpartei, wie das manchmal hieß, ja, plötzlich alle krank geworden sind bei der entscheidenden Abstimmung und dann feige zu Hause geblieben sind, das haben die Wähler natürlich nicht besonders gut gutiert. Ja. Man muss auch dazu wissen, dass es innerhalb der FDP sozusagen intern so eine kleine Palastrevolution gibt und irgendwelche Leute in Startlöchern stehen und sich denken, das ist ja super, wenn wir die derzeitige Parteiführung ein bisschen schwächen, dann können wir selber in die Parteiführung aufsteigen. Ja, das ist eine Konstellation, die man im Augenblick beobachten kann. Dass es dann vielleicht nichts mehr gibt, wo man hinaufsteigen kann, das scheint nicht so ganz stark auf dem Radar zu sein. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Also die FDP hat sich deshalb aus den Meinungsumfragen rausgeschossen und ist deshalb hier auch nicht mit drin in diesen entsprechenden Analysen. Und wir gucken uns einfach nur an, was passiert eigentlich an Konstellationen, die auch mehrheitsfähig sind. Also das, was wir auf der rechten Seite sehen. Und die beiden oberen Positionen in dieser Tabelle oder dieser Grafik, die ich Ihnen hier zeige, das sind eigentlich auch schon die beiden interessantesten. Sie sehen nämlich, dass die Konstellation, die inhaltlich am besten passen könnte und auch eine satte Mehrheit hat, die Koalition ist aus Union und AfD. Ja, also wenn Sie das inhaltlich angucken, dann sehen Sie hier, die Summe der Abstände ist 0,21. Das ist mit Abstand der niedrigste Wert, den wir überhaupt in der Tabelle drin haben. Und die Sitze im Parlament wären also 358 nach der entsprechenden Umfrage, die es damals gerade gegeben hat. Das heißt, die hätten eine satte Mehrheit. Ja, unter normalen Umständen, wenn es keine Brandmauer gäbe oder so etwas, würde man sagen, aha, okay, also das ist der erklärte Wählerwunsch, dass es hier eine Koalition gibt zwischen Union und AfD. Ja. Übrigens zu der Brandmauer. Da habe ich auch bereits ein Video gemacht, können Sie sich nochmal angucken, sozusagen, was die strategischen Aspekte hinter der Brandmauer sind. Ja, ich verlinke Ihnen das am Ende, damit Sie da vielleicht nochmal reingucken können. Okay, so. Also das erstmal soweit zu der sozusagen Konstellation, die sowohl eine satte Mehrheit hat, als auch relativ wenig inhaltliche Spannungen, ja, nämlich Union plus AfD. Gucken wir uns mal die ehemalige Große Koalition an, also Union plus SPD. Dann sehen wir, dass dort die Summe der Spannungen ähnlich klein ist wie zwischen Union und AfD. Also schon noch ein deutlicher Unterschied, aber es ist jetzt nicht vom völlig anderen Stern, dieser Abstand. Allerdings sind die Sitze im Parlament sehr knapp. Also das ist eine ganz erstaunliche Sache, ja, dass das, was wir früher mal als die Große Koalition bezeichnet haben, inzwischen eine ist, die mit relativ großer Wahrscheinlichkeit überhaupt gar nicht mehr über die absolute Mehrheit drüber kommt. Ja, das heißt, obwohl das eine Konstellation ist, die von den Inhalten her einigermaßen tragfähig wäre, hat die, sagen wir mal, steht die auf der Kippe, dass sie das überhaupt schafft. Ja, mal offen gelassen, ob die einzelnen Parteimitglieder das überhaupt wollen. Ja, das ist ja nochmal die nächste Frage. Aber jedenfalls, das ist ja sozusagen der Schwachpunkt da drin. Inhaltlich würde das ganz gut gehen. Mal angenommen, die müssten eine weitere Partei mit dazunehmen, also die ehemals Große Koalition, ja, CDU, CSU plus SPD, die müssten noch eine weitere dazunehmen, dann ist erstaunlicherweise die mit den geringsten Spannungen Sarah Wagenknecht ist. Ja. Also wir haben hier natürlich auch noch andere Konstellationen, die hier jetzt erstmal mit drinstehen, ja, also Union, AfD plus BSW. Ja. Die lassen wir mal draußen vor, die sind nicht so fürchterlich entscheidend, weil Union und AfD hier schon selber entsprechend auf die Mehrheit kämen. Ja. Gucken wir uns mal an, was wäre eigentlich mit solchen Konstellationen wie beispielsweise Union, Grüne und BSW? Ja, also was wäre damit eigentlich? Also dass wir die SPD sozusagen nicht mit reinnehmen, sondern die Grünen mit reinnehmen. Und da merken Sie schon, das ist von den Spannungen her auch schon deutlich angestiegen. Ja, also es wäre sozusagen einfacher, wenn CDU, CSU und SPD Sarah Wagenknecht mit dazu nehmen würden, als wenn sie, als wenn man die SPD rausschmeißen würde davon sozusagen und Grüne mit reinnehmen würde. Ja? Also das sind solche Dinge, die man hier relativ gut sehen kann. Die schlechteste, inhaltlich sozusagen schlechteste Konstellation ist, ja, das wäre hier Union, Grüne plus Linke. Ja. Und das wäre natürlich auch eine Sache, das würde ich sagen, das wäre Selbstmord für die CDU, wenn die sowas machen würde. Ja. Aber das ist hier einfach mal mit aufgeführt und man sieht auch, dass das Modell das so ergibt, ja, dass das also überhaupt nicht gut zusammenpasst. Ja. Was ich Ihnen jetzt mal noch zeige, ist einfach ein paar andere Wahlforschungsumfragen. Ja, und das sind einfach andere Institute und die kommen immer zu ein bisschen unterschiedlichen Ergebnissen. Was Sie sehen ist, dass vom Prinzip her das gleiche Prinzip bestehen bleibt. Ja, also auch hier ist jetzt beispielsweise bei Forsa ist Union und AfD steht weiterhin oben, haben auch da eine solide Mehrheit. Ja. Hier ist es so, dass die Union und Grüne eine relativ solide Mehrheit haben, ja, in der entsprechenden Umfrage. Und Sie merken damit, die Union hat potenziell drei verschiedene Koalitionspartner, mit denen sie es zusammen machen könnte, nämlich AfD, Grüne und SPD. Ja, also wenn sie jeweils nur solche zwei Konstellationen wählen könnten. Und es ist eine strategisch relativ günstige Position für die CDU, die sich ein bisschen dadurch verspielt hat, dass sie eben lauter Nicht-Aussagen gemacht hat. Ja, also weiß ich, die einen sagen, wir wollen aber nicht mit den Grünen und die anderen sagen, wir wollen aber nicht mit der AfD. Und damit verschlechtert man eigentlich diese entsprechende Verhandlungsposition, die vom Prinzip her da wäre. Ja, dann bleibt sozusagen nur noch die SPD und obwohl das etwas ist, was nur zu einer kleinen Mehrheit führt, gibt auf einmal der SPD eine relativ starke Position. Ja, das ist auch einer der Gründe, also vermute ich zumindest, warum die CDU schon zeitweise einfach gesagt hat, naja, wenn das nichts wird mit euch, dann gehen wir halt raus, dann gehen wir auch wieder in die Opposition. Ja, ich weiß nicht, wie weit das glaubwürdig ist, aber das ist zumindest ja eine Aussage, die mal so gemacht worden ist, ja, mit der, glaube ich, die CDU eben ihre strategische Position verbessern will. Ja, aber durch diese ganzen Brandmauern oder Pseudo-Brandmauern verschlechtern sich dann entsprechend wieder diese Konstellationen. Ja. Aber Sie sehen, dass auch nach dieser Umfrage und auch nach der nächsten, die ich hier zeige, ja, in jedem Fall Union plus AfD auf eine solide Mehrheit kommt und eben bei der Summe der Abstände, von denen wir hier gesprochen haben, auch relativ gut im Rennen liegt. Ja. Also das heißt, das ist eigentlich das, was, wenn es keine Brandmauer gäbe, wahrscheinlich rauskommen würde. Ja. Jetzt werden wir mal abwarten, was bei der echten, also bei der echten Wahl und danach bei den Koalitionsverhandlungen passiert. Ja. Ja, also soweit erstmal die Analyse hier. Ich hoffe, Sie fanden das genauso spannend, wie ich das fand. Sie können die, wie gesagt, runterladen. Also die gibt es nochmal verschriftlicht. Ja, können sich das entsprechend runterladen. Das ist ja manchmal vielleicht besser, wenn man das auf die Art und Weise sich angucken kann. Ja, es ist ein Anwendungsfall von spieltheoretischer Unternehmensberatung. Ich sage das jetzt mal im weiteren Sinne. Ja, das ist ja ein weites Feld. Das ist genau der Übergang. Also für Statistik und Spieltheorie, das gibt es aber häufiger mal. Das ist, wie gesagt, einer der Themenbereiche, ja, der eben bei diese Art von spieltheoretischer Unternehmensberatung gemacht wird, da sieht man, da sind teilweise ganz innovative Ansätze drin, ja, die eben völlig anders sein können, als das, was man in der Vergangenheit daraus kennt. Ja. Was Sie übrigens jetzt auch mal machen können, ist, Sie können sich dieses Video einfach mal auf Ihre Liste setzen für später ansehen. Das ist wirklich ganz interessant, sich ein Video wie dieses nach einiger Zeit, wenn es gealtert ist, nochmal anzusehen. Ja. Sie können sich auch von dem letzten Mal die Prognose ansehen. Ich verlinke die Ihnen als Endkarte. Also was heißt Prognose, es ist ja eine Analyse. Ja? Und Sie werden dort sehen, dass dort viele von den Aussagen, die ich damals getätigt habe, sich eigentlich dann in der entsprechenden Politik auch so bewahrheitet haben. Ja? Also dieses Modell, das hat ganz offenbar doch eine ganze Menge Prognosekraft. Na, ich sage immer wieder Prognosekraft. Ja? Vergessen Sie, es ist keine Prognosekraft, ist ein Analysemodell, ja? Was einem versucht zu verstehen, wie die Situation gerade ist. Und was insofern natürlich auch beispielsweise auf Spannungslinien und so etwas hinweist. Ja? Man sollte das nicht als reines Prognosemodell verwenden. Ja? Also für Prognosemodelle muss man schon nochmal auf eine andere Weise vorgehen. Aber wie gesagt, das überlassen wir mal den Unternehmensberatern. Ja? So, in dem Sinne, abonniert haben Sie hoffentlich meinen Kanal sowieso, damit Sie solche Analysen dann in Zukunft auch regelmäßig weiterhin sehen, wenn Sie das denn interessiert. Und auf die Art und Weise sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.